Bevor es mit dieser Podcast-Folge gleich losgeht, eine wichtige Sache vorab. Also bleib bitte kurz dran. Wieso hörst du diesen Podcast? Weil du dich mit Rhetorik beschäftigen willst, ja. Aber willst du dich selbst darin auch verbessern? Selber an dir und deiner wichtigsten Fähigkeit für Erfolg arbeiten? Das Anhören meines Podcasts wird dich dabei unterstützen und auch gleich wartet wieder eine spannende Folge auf dich. Aber ehrlich, wirklich voranbringen wird dich meine Empfehlung an dich jetzt. Das kostenfreie Live-Rhetorik-Training mit mir, Michael Ehlers, Rhetoriktrainer. Darin erfährst du, wie du Redeangst besiegen kannst, was du tun kannst, um andere Menschen zu überzeugen, welche Tricks die Profis nutzen, um in allen Situationen Sicherheit auszustrahlen, mit welcher innovativen Methode du über dieses Training hinaus am Ball bleiben und deine Rhetorik in der Praxis trainieren kannst. Sei also dabei. Pausiere gerne die Folge und gehe auf www.rhetorikheld.de. Diese Website findest du auch in den Shownotes. Wir sehen uns dann. Ich freue mich riesig drauf und jetzt viel Spaß bei der Folge.
Ehlers Rhetorik-Podcast. Wer etwas zu sagen hat, sollte reden können. Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und Strategie.
Herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Folge vom Ehlers Rhetorik-Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ihr dürft euch freuen auf meinen besonderen Gast. Er ist ja nur ein paar Tage vor mir geboren, allerdings ein Jahrzehnt früher, am 6. März. Peter, ich bin am 8. Er ist Autor und hat Veröffentlichungen im, und jetzt haltet euch fest. Also ich dachte ja immer, ich wäre ein Streber mit in Kürze ja 9 Büchern in 9 Jahren, aber er kommt ja auf bald 100 Veröffentlichungen oder drüber. Oder ist es schon, das wird er uns verraten. Er ist Schauspieler und er ist Komiker. Und über seine neueste Veröffentlichung und das, was er so macht, wollen wir sprechen, denn ich bin der felsenfesten Überzeugung, den Mann müsst ihr kennenlernen. Herzlich willkommen bei uns, Peter Buchener. Grüße dich, Buchenau.
Hallo Michael, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich.
Hallo, du sitzt immer noch im tiefsten Schwarzwald oder bist du da nur geboren?
Da bin ich nur geboren. Also ich habe mittlerweile ja es geschafft, 2 Wohnsitze zu haben. Ja, den einen in St. Gallen und den anderen bei Würzburg. Da pendel ich halt immer hin und her.
Da hätten wir uns fast persönlich treffen können. Ich sitze ja in Bamberg.
Ja, und siehst du?
Von Weinfranke zu Bierfranke, das wäre auch schön. Und in St. Gallen lehrst du dort auch? Oder wie kommt es?
Nicht mehr. Ich hatte einen Lehrauftrag früher für betriebliches Gesundheitsmanagement. Den habe ich aber aufgegeben. Und jetzt bin ich nur noch in der Hochschule Ansbach und Karlsruhe tätig.
Ah, okay, sehr schön. Ja, also das auch noch, wenn ich in deinen Wikipedia-Eintrag schaue, dann schaudere ich. Das ist ja der Wahnsinn. Netzwerkspezialist, Projektleiter, Führungskraft bei Konzernen im In- und Ausland. Sag doch selber mal was über deinen Lebenslauf. Ich glaube, du kannst die Schwerpunkte gleich richtig setzen.
Also ich betitel mich immer gerne als einer der Verbrecher des Internets.
Du warst das.
Ja, ich war das, richtig, weil nach meinem Studium, also nicht Studium, heute sagt man Studium, früher war es einfach der Elektrotechniker, den du gemacht hast, ja, hat man damals alles vom Markt weggeklaut, wo einfach irgendwo Strom und Kabel schreiben konnte. Und so ging es auch mir. Hab da relativ schnell dann durch das angefangen bei Novartis, bin dann mehrfach geheadhunted worden und bin dann bei Unisys, einem der größten amerikanischen Dienstleister im Bereich IT-Technologie, hängen geblieben. Habe da angefangen, im Prinzip die ersten Strukturen zu bauen, die ersten Rechner, die miteinander kommuniziert haben, also die Grundstrukturen auch des Internets gelegt, kleinen Serverstrukturen, und war schlussendlich am Ende 2 Jahre lang Krisenmanager für weltweite Projekte bei Unisys. Mhm. Und das habe ich gemacht bis 42, 43. Dann braucht man ja immer irgendwie so einen Kick, wenn man sagt, man ist in so einer Mühle drin, dass man rauskommt. Mhm. Und der Kick war damals in meinem Standpunkt, dass ich eben meinem Chef mehr oder weniger beim Arbeitsplatz oder auf dem Arbeitsplatz habe sterben sehen, aufgrund von Überarbeitung. Und dann habe ich mir gesagt, Mensch, das muss mir nicht passieren. Und bin dann mit 42 ausgestiegen.
Wahnsinn. Und dann?
Ja, erstmal, wie gesagt, wenn du die Entscheidung triffst von heute auf morgen, bricht ja die Welt zusammen, nicht für dich, aber für dein ganzes Umfeld, ja. Also Familie, Eltern haben gesagt, wie kannst du so einen Job aufgeben und so weiter und so fort. Also der soziale Druck war eigentlich wesentlich größer wie der eigene Druck. Habe mich dann 5-6 Jahre als Interim Manager durchgeschlagen, weil ich hatte aufgrund dessen natürlich hervorragende Kontakte in die Wirtschaft. Ich war lang bei der Telekom als Interim Manager, ich war bei Fujitsu Siemens, habe zwischen Siemens und Nokia die Fusion geleitet damals. Also das waren so Jobs, die ich dann so nebenher dann gemacht habe, bis ich dann mich mit Code 53, 54 definitiv dafür entschieden habe, nur noch die Bühne zu machen.
Mhm. Und die Bühne heißt nur Comedy? Nein.
Nein, Comedy ist ein Bereich. Mein großer Punkt ist ja Sichtbarkeit. Ja? Mhm. Also alles, was um das Thema Sichtbarkeit als Mensch geht, ist mein Hauptthema. Das unterrichte ich auch noch. Da habe ich meine Schulungen, meine Lehrgänge, meine Vorträge, wenn es immer um die persönliche Sichtbarkeit geht, weil du als Mensch bist ja auch ein Produkt und das vergessen aber leider viele, ja, als sich selbst auch dann in die Sichtbarkeit zu bringen. Und ich tue das natürlich untermalen durch zwei Schwerpunkte. Der eine Schwerpunkt ist die Bühnenpräsenz auch als Komiker. Ja, wenn du, ich sag mal, in Nicht-Corona-Zeiten 200 Mal pro Jahr auf der Bühne stehst, dann hast du eine Sichtbarkeit. Mhm. Und dann natürlich auch meine vielen Bücher, auch das ist Sichtbarkeit. Also das sind das, was ich predige, das lebe ich auch live.
Das kann man wohl sagen, ja. Gefällt mir sehr gut. Wusstest du, dass es mich auch zweimal gibt?
Vom Namen her, ja.
Ja, Hein Hansen, ne? Ich habe ja vor 12 Jahren auch eine Bühnenfigur geschaffen, ein Hamburger Fischverkäufer.
Und der okay. sogar, ja, genau, ja, ich mag genau. Genau.
Der hat sogar mal einen Top-Bestseller geschrieben, der Hein. Da haben mich auch viele gefragt, du bist ja echt bekloppt, jetzt machst du noch eine zweite Identität, ist ja schwer genug, die eine aufzubauen, aber ich bin ganz glücklich drüber, weil der eine darf ja alles machen. Ist das auch der Grund, warum du dich so wohlfühlst in der Comedy? Weil wenn ich als Hein Hansen auf der Bühne stehe, ich darf die Leute beleidigen, die lachen dann. Du kannst ja wirklich alles machen, ne?
Ja, ja. Und ich meine, ich habe mich zwar immer gefragt in der Situation, ich wollte nie politisches Kabarett oder politisches Comedy machen, ja? Ja. Aber in der heutigen Situation kommst du gar nicht mehr drum rum.
Nee, das stimmt. Da muss man mal einen raushauen zur aktuellen Lage. Ne?
Richtig, richtig.
Und als ein Comedian darf auch provozieren.
Er muss provozieren. Ja, das ist genau das Thema. Weil ich sehe gerade den Comedian, das ist der Hofnarr des Mittelalters. Ja, ja. Das ist der, der die schlechten Nachrichten überbringen darf, ohne dass er den Kopf verliert.
Ja. Ja, das ist so. Und das ist so nötig. Wir wollen zwar mehr von dir als von mir reden, aber weil es gerade passt, ich war gestern auf einer Veranstaltung, ich sage jetzt echt nicht wer, aber es war in den Alpen, im deutschen Teil noch. Und ich habe mir den ganzen Tag die Vorträge angehört, weil ich in der Nacht angereist bin und ich war dann der Abschlussspeaker, der Keynote-Speaker. Und also ich wurde von Sekunde zu Sekunde depressiver und das ging runter mit der Stimmung. Jeder hat nur noch gesagt, wie die Lage ist und wie schlimm es noch währt. Und der Nächste hat bestätigt, dass der Vorredner recht hat und es wurde noch schlimmer. Und am Schluss war ich echt, musste ich entscheiden, gehe ich jetzt auf die Bühne oder nehme ich mir einen Strick? Und obwohl ich als Michael Ehlers da war, habe ich einfach entschieden, die kriegen jetzt voll auf die Fresse. Ja, weil die wollten nachher war Party. Und ich habe gedacht, ich kann die ja nicht in der Stimmung zur Party lassen. Ne? Mhm. Und das tut manchmal doch einfach auch gut, wenn man mal die Wahrheit vor den Kopf geknallt bekommt. Ne?
Ja, richtig. Ich meine, das machen wir ja auch in unserer Comedy-Shows. Wir haben immer ein lustiges, partyähnliches Ende angebaut, ja. Mhm. Dass die Leute mit einem positiven Gefühl rausgehen, mit einem Partygefühl rausgehen, wenn sie sagen, Mensch, das war super, ja. Auch wenn das Thema ernst ist, was wir präsentieren, die letzten 3, 4, 5 Minuten, da kommt dann halt, Musik wird gesungen, er gehört zu mir oder ich will keine Schokolade oder sonst irgendetwas, ja. Wo wir die Leute nochmal so richtig hochpushen.
Ja, das gefällt mir richtig gut. Ja, bei mir ist es der Appell, in dem vorher anschließt, dass meine Zuhörenden wissen, der erste Eindruck ist entscheidend, der letzte Eindruck bleibt. Und am Schluss gibt es einen Appell, davor erinnere ich sie nochmal an das, was sie meistens in die Situation gebracht hat, überhaupt vor meiner Bühne zu stehen oder in meinem Seminar zu sein. Und dann geht's los und macht die Welt besser. Jeder kann ja etwas machen. Gefällt mir echt gut. Sag mal was zu deinem aktuellen Programm. Wo kann dich denn ein Zuhörender, der dich jetzt gerade erlebt, mal auf der Bühne sehen?
Oh, das ist vielfältig, ja. Normalerweise, ich sag's ja, leiden wir natürlich immer noch unter der Corona-Politik, ja, mangelnde Arbeitskräfte, Auftrittsplätze und so weiter, mangelnde Servicepersonal. Nur mal so als Beispiel, wir hätten eigentlich jetzt im Oktober 35 Buchungen gehabt als Comedy-Programm, 35. Von diesen 35 spielen wir 7.
Ach nein.
Ja. Und es ist ja nichts umsonst, sondern wenn du auch hörst, dass Bands wie zum Beispiel Revolver Held in unserer Branche, dass die ihre komplette Tournee absagen, weil keine Leute kommen, ja. Und das haben wir auch. Und wenn du Leute hast, dann schafft es das Servicepersonal nicht in den Häusern, wo man auftreten. Also es ist momentan immer ein Glücksspiel, ob man auftreten oder nicht auftreten. Aber generell findet man alles auf buchenau-comedy.de. Da sind die ganzen Termine da. Das aktuelle Stück, wo am meisten gefragt wird, ist Männerschnupfen. Über das Leiden der Männer.
Das klingt schon gut.
Ja,
Da
ich
muss
glaube,
ich
das haben
gleich
wir.
fragen, autobiografisch?
Nee, auf keinen Fall autobiografisch. Wir haben das, glaube ich, mittlerweile über 700 Mal schon aufgeführt. 2016
Wow.
war Premiere damals. Ja, seit 2016 spielen wir das. Wir haben jetzt, lancieren wir im Dezember, haben wir Premiere für Männerschnupfen 2. Also das
Okay.
ist dann die Fortsetzung, wo es losgeht. Ja. Ein bisschen aktuelleres Thema, was man dann auch sehr stark gerade von Firmen gefragt wird, ist Männertechnik und Migräne. Da geht es um
Klingt schon gut.
da geht es eben um die Zeit, weißt, analog, digital, alt, jung. Ja, da geht es um dieses Thema. Und da spiele ich so einen total versnobten Nerd, der wo dementsprechend vom Handy nicht mehr loskommt und meine Frau ist komplett analog, ja. Und
Ja.
dass da natürlich dementsprechend, ich sag mal, Probleme oder Schwierigkeiten vorherzusehen sind, ist klar, ja.
Das ist klar. Stark. Also klingt gut. Und liebe Zuhörenden, ihr findet den Link natürlich und alle weiteren Links, die hier jetzt genannt werden, wie selbstverständlich in den Shownotes, sodass ihr direkt reinklicken könnt. Und wenn ihr beim Autofahren seid, gerade, ich weiß ja, dass viele den Podcast im Auto hören, dann einfach bitte rechts ranfahren und die beim Joggen einfach später. Was mich immer noch total fasziniert. Es gibt echt Leute, Peter, die hören sich beim Joggen an. Das verstehe ich nicht. Also das Anhören schon, aber das Joggen nicht. Schön, ich finde das großartig. Dem Clown hört man lieber zu als dem Propheten, heißt es in der Rhetorik. Und
Ja,
ja.
und ich glaube, du hast vorher einen Punkt gesagt, ja, weil wir spiegeln ja die Gesellschaft auf der Bühne. Das heißt, wenn irgendwelche Probleme da sind, ja, dann spiegeln wir das rüber und präsentieren das dann halt theaterlike in wesentlich größerer Form zurück. Also die Bühne macht wirklich aus einer Mücke einen Elefanten und das ist dann auch wirklich Comedy, das ist Komödie, das ist Kabarett. Wenn du aus einem Nichts irgendetwas Großes machst.
Ja, klasse. Du hast jetzt über 100 Veröffentlichungen. Was mich völlig fasziniert, ist deine Chefsache-Reihe. Also da scrollt man ja schon bei Wikipedia wirklich ewig. Chefsache Betriebskita, Prävention 1, Prävention 2, Leisure Sickness, Gesundheit, Frauen, Social Media Marketing, Männer, Best of 2014, Weiterbildung, Nachhaltigkeit, Frauenquote, Vertriebseffizienz, Diversity Management. Liebe Zuhörenden, jedes ist für sich ein Buch. Frauen 2, das würde ich dann kaufen. Intrinsische Motivation, integrales Business mit Indien. Ich werde verrückt. Gesundheit, zweite Auflage. Erfolg, Menschlichkeit, Intuition, präsentielle Führung, Fachkräftesicherung, Digitalisierung 4.0, Veränderung, Interimsmanagement, Arbeitsrecht, Assistenzmanagement 4.0, Zukunftssichtbarkeit. Totaler Wahnsinn. Wie bist du denn zu dieser Serie gekommen und wie schaffst du es? Denn das ist ja nur ein Teil. Das gibt noch die Anti-Stress-Reihe und die Löwenliga-Reihe und 200.000 gefühlte weitere Werke. Wie schaffst du es so stark zu publizieren?
Ja, wie gesagt, das ist, wenn du halt viel auch wie ich auf Tour bist, unterwegs bist, hast du ja immer viel Zeit zu schreiben. Ja, du hast das Programm steht ja irgendwann und du spielst am Abend, ich sag mal, mit Aufwand mit allem von 18 Uhr bis 23 Uhr, dann trinkst du noch ein Bierchen, dann gehst ins Bett, ja. Am nächsten Morgen fährst du dann weiter und dann hast du 4, 5 Stunden Zeit bis zum nächsten Auftritt. Und das ist die Zeit, wo du eigentlich wunderbar schreiben kannst. Und so nutze ich das eben auch. Und ich bin eigentlich wie die, ja, ich sage mal, wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, zu dieser Chefsache-Serie. Weil damals, ich glaube, es war 2006 oder 2007, wo ich damit begonnen habe, hatte ich noch diesen Fall aufzuarbeiten, was ich vorher gesagt habe, von meinem Chef, wo gestorben ist. Und habe gesagt, wir müssen eigentlich Gesundheitsmanagement als festen Bestandteil als Erfolgsfaktor definieren. Also nicht nur Umsatz, Rendite, Vertriebszahlen und so weiter und so fort, sondern auch diesen Faktor Mensch, Gesundheitsmanagement. Springer ist sofort darauf angesprungen, hat gesagt, das machen wir. Wir bringen das Buch Chefsache Gesundheit dann raus. Und irgendjemand hat mal mir gesagt, du musst, wenn du ein Projekt angehst, immer in Verwertungsketten denken. Ja. Und dann habe ich mir gesagt, ja Mensch, Chefsache, ein toller Titel, kommt gut an. Und da kam Prävention hinterher. Und das hat sich dann irgendwie, war das ein Selbstläufer, dass Springer gesagt hat, okay, Buchenauer, mit dir machen wir künftig nur noch Chefsache, guck, dass du uns Titel dran bringst. Ja. Und so siehst du es ja auch, dass zwar viele dieser Titel vielleicht meine Namen tragen, aber viele Fremdfaktoren sind auch drin. Also Mühlenhof zum Beispiel oder Gasche und so weiter und so fort. Ja, namhafte Coaches und Berater. Oder jetzt das letzte Buch, das hat die DDIM mehr oder weniger geschrieben, strategisches Vertriebsmanagement. Und ich bilde da so die Brücke zwischen Fachexpertise und Springer Verlag und manage das, was dazwischen drin ist.
Das gefällt mir gut. Und da, zu deinen Experten und Expertinnen kommst du wie?
Die dir helfen? Netzwerk. Das ist wie bei dir, wenn du so lange im Business drin bist, dann kennst du Gott und die Welt. Ja. Und es kommt halt irgendwann wieder mal Springer auf mich zu, also zum Beispiel eine kleine Idee, wir müssten mal was über Beirat machen, sage ich mal jetzt, ja, also Beiräte, Aufsichtsräte, was wir ja noch nicht drin haben. Ja. Dann habe ich ein bisschen rumtelefoniert und eins der nächsten Bücher wird sein, Chefsache Beirat.
Einwandfrei. Ein Buch, was ich sehr beeindruckend finde, ist das Buch Mach, was dein Herz dir sagt, im Metropolitan Verlag. Ja. Lebe deine Persönlichkeit und hinterlasse Spuren. Hat das was Autobiografisches?
Ja, sehr viel. Also ich würde sagen, da sind 70-80% Autobiografie drin von meiner Geschichte. Ja. Mhm. Und es ist wirklich ein Buch, was ja bei mir dann auch angefangen hat, weil ich sage auch immer, tue das, was du kannst und nicht das, was du gelernt hast. Und ich habe Elektrotechnik gelernt. Ja, das war aber auf Drängen meiner Eltern auch damals, weil wenn du im Schwarzwald geboren bist, hast du nicht viel Möglichkeiten. Du wirst Busfahrer, gehst ins lokale Handwerk, ja, oder gehst in Tourismus. Mehr hast du nicht im Schwarzwald. Und das war mir einfach zu wenig. Ja.
Uhren kannst du noch bauen.
Ja. Und so wollte ich schon als Kind immer Autor und Bühnendarsteller werden. Und dann hörst du halt, Junge, mach was Anständiges, ja. Damit kannst du kein Geld verdienen. Und so habe ich dann halt Elektrotechnik gelernt, weil das für mich dann das Nächste war zum Beispiel. Und habe das auch sehr gut gemacht in meinem Job. Aber ich war nie wirklich mit mir selber zufrieden. Ja, ich wusste immer, da geht noch mehr und so weiter und so fort. Und den Weg zur Bühne haben mir eigentlich dann die Amerikaner geöffnet, weil die auch im Bereich der Vorträge eine ganz andere Mentalität haben wie wir in Deutschland. Ja, die sind viel offener, viel freier, haben viel mehr diesen Show-Effekt drin als wir. Bei uns ist es 90% Content, 10% Show. Die Amis drehen es um, da hast du 90% Show und 10% Content. Ja. Deshalb können die auch so viel verkaufen, weil es dann nur um den Show-Effekt geht. Und da habe ich sehr viel halt Vorträge gehalten in Amerika drüben, aber schwerpunktmäßig immer Show, Activity, Entertainment. Ja. Und du hast vielleicht nur ein oder zwei Kernsätze drin gehabt, die du transportiert hast. Ja. Und dann habe ich wieder gemerkt, Mensch, eigentlich hast du die Bühne nie verlassen, ja, sondern du warst nur drauf, warst in einem anderen Segment. Und so bin ich dann wieder zurück zur Bühne. Und da braucht es natürlich auch ein bisschen Zufall, weil wir waren in einer Schnapsrunde zusammengesessen damals und haben uns lustig gemacht über das Buch Damen mit Charme. Ja. Wir haben überlegt, wie kann man über ein Organ, das tropft, einen Bestseller schreiben, ja. Und im Rahmen dieser Geschichte haben wir gesagt, wenn die das kann, dann können wir das auch. Und haben uns überlegt, welche Organe tropfen noch beim Mann. Da fielen uns zwei weitere ein. Ja. Über das untere wollte Springer nicht schreiben. Und so sind wir dann bei der Nase hängen geblieben. Und so ist Männerschnupfen entstanden, als Buch erstmal.
Fantastisch.
das Buch war kaum am Markt draußen, dann hatten wir einen Anruf von einer Münchner Regisseurin, die gesagt hat, sie möchte ein Theaterstück draus machen, und so ist es dann geboren worden. Ja,
ja, großartig, fantastisch, ein sehr logischer Ablauf. Ne? Mir ist noch eine Aussage von dir aufgefallen. First never follows, der Erste folgt nie. Was meinst du damit?
Ja, das ist ein Werbespruch, der, ich glaube, 2018 mit dem Adidas um sich geworfen hat. Adidas hat diesen präsentiert, ja, um Nike da auch eins auszuwischen. Und von dieser Seite, first never follows, meinst, wenn du vorne wegläufst, ja, setzt du deine eigenen Spuren. Ja, und andere müssen dir folgen, nicht umgekehrt. Und das leite ich auch so wunderbar in diesem Buch ein, indem ich eine Skitour präsentiere, wie ich einen Aufstieg auf den Weltstrugel mache. Und wenn du halt ich sag mal, kurz nach Sonnenaufgang um 7:30 des Morgens auf 3.500 oben stehst und dann als Erster in den Hang reinfährst, ja, und deine Spuren ziehst im Schnee, da können dir zwar viele folgen, aber du bist der Erste, der die Spur reingezogen hat in den Stiefschnee.
Herrlich, ein wunderbares Bild. Und etwas, was ich auch sehr gerne erlebe übrigens. Es gibt nichts Schöneres, ne, als der Erste in der Piste zu sein. Es braucht natürlich auch eine gewisse Persönlichkeit. Du hast auch das Märchenerzählen als Teil deines Storytelling-Programms in deinen Veröffentlichungen, insbesondere in einem deiner neuesten Werke Aschenputtel. Trägt Business oder verträgt Business ein Märchenbuch, um Chancen zu ergreifen? Ich glaube, das ist auch deine neueste Veröffentlichung. Hängst du der Anthroposophie an oder wie bist du zum Märchen gekommen oder ist das ein normaler Teil deiner Bühne?
Du, das ist immer, ich sag ja, eins meiner Sprüche ist ja, indem ich sage, Entschuldigung, wenn ich so direkt bin, scheiß auf Perfektion, werde einzigartig.
Ja.
Und das war genau dieses Punkt. Es gibt eigentlich nichts in diesem Thema Business, über das noch nicht geschrieben worden ist. Ja. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn wir diesen Weg gehen, ja, dann geht es eben nicht darum, was du schreibst, sondern wie du schreibst. Und hier geht es um das Wie, dass wir gesagt haben, wir packen einfach Business-Tipps in ein anderes Format. Und so zum Beispiel ist auch die Löwenliga. Die Löwenliga ist in diesem Zusammenhang auch nichts anderes als praktische Management-Tipps, aber halt als Fabel verpackt.
Ja.
Und wir haben auch gesagt, wir müssen einfach was anders machen, als es das am Markt gibt, weil du brauchst nicht das 25. Buch über Zeitmanagement, ja, oder das 26. dann hinten dran, sondern wenn du eins schreibst, dann schreiben was anders. Und das war die Grundidee, eben hier andere Formate zu wählen.
Und also kein anthroposophischer Hintergrund, die sind ja auch sehr die Märchen verbunden, wie wir wissen, Peter Steiner, und das geht dann ja hin bis zur Entwicklung der eigenen Schule. Erzähl mal was zu dem Buch mit Aschenputtel. Was ist die Hauptbotschaft deines Buches?
Ja, ein Buch muss ja auch immer wieder Spuren hinterlassen, ja. Und ein weiterer Punkt, warum wir natürlich auch dieses Buch oder es war auch zum Beispiel Aschenputtel auch genommen haben, ist, ein Buch ist immer auch eine Form von Sichtbarkeit. Ja. Und zwar eine qualifizierte Sichtbarkeit, wenn es ein gutes Buch ist, ja. Es ist aber auch für viele immer ein Vertriebsvorteil, gerade diese Ratgeberbücher oder diese Sachbücher in dem Umfeld, weil dein Mitbewerber in Anführungszeichen legt vielleicht einen 6-seitigen, 8-seitigen oder 10-seitigen Hochglanzflyer hin und du präsentierst zu dem genau dem gleichen Thema ein Buch. Das heißt, du hast automatisch einen Wettbewerbsvorteil durch dein Buch. Ja? Mhm. Du zeigst mit dem Buch Expertise. Und ich gebe eben in diesem Zusammenhang eben Newcomern oder auch Alteingesessenen eine Möglichkeit, hier an ihrer Sichtbarkeit zu arbeiten, präsenter zu werden. Ist eine wunderbare, schöne Plattform, wie die Leute nutzen können, zu relativ kleinem Geld, muss man auch sagen, um hier in namhafte Verlage auch einzusteigen. Und so ist es. Arbeite ich halt mit vielen, vielen zusammen. Das macht extrem viel Spaß, weil wenn wir jetzt zum Beispiel gerade dieses Buch nehmen, das ist das Märchenbuch, da hast du 12 jetzt Darstellerinnen drin oder Autoren drin, die auch wieder Netzwerke hinten dran haben. Das heißt, ich verzwölffache in dem Moment, wo es rauskommt, automatisch meine Reichweite.
Großartig. Ja, und damit hilfst du dann den Menschen in deinem Umfeld auch tatsächlich aktiv ja in die Sichtbarkeit zu kommen. Gefällt mir gut. Beim Schreiben gibt's da Hilfe? Das heißt, habt ihr ein strenges Lektorat? Oder denn ich weiß ja, dass es sehr schwer ist, gerade unterschiedliche Leute in ein Buchformat zu bringen, so dass es für den Leser immer noch angenehm bleibt.
Da habe ich mich bewusst jetzt, sagen wir mal, in Form von Stil dagegen entschieden, ja. Mhm. Weil gerade bei diesen Herausgebern, finde ich, liegt der Reiz darin, dass jeder Autor seine Schreibweise und Denkweise beibehält. Ja, das tue ich gar nicht bewusst in ein gleiches Format setzen. Klar checken wir ab in diesem Umfeld, stimmt die Grammatik, stimmt die Rechtschreibung und so weiter, also normales Korrektorat, Lektorat, das führen wir ganz klar professionell durch. Aber Stil, Ausdruck, das überlassen wir immer dieser Persönlichkeit, weil das ist auch deren Authentizität. Ja, es bringt nichts, wenn jemand, ich sag mal, jetzt sehr gut in Schweizerdeutsch ist, wo wir ja auch einige eins oder zwei Leute drin haben in dem aktuellen Buch, und ich muss denen dann beibringen, Hochdeutsch zu reden, das wird nichts. Ja, da verlieren die an Fluss, an Schreibfluss, an Schreibfreude, das bringt nichts. Deshalb müssen die Leser halt dann da durch, aber ich finde, das macht auch deinen Reiz aus.
Klasse, wirklich gut. Spannend. Und nochmal Chapeau, lieber Peter, dass du eine solche großartige Menge an tollen, interessanten Themen aufgreifst und dann auch in die Menschheit bringst. Das muss man wirklich erst einmal schaffen.
Ja, das kann man auch hier sagen, wenn halt irgendjemand von den Zuhörern hier eine Idee hat und sagt, Mensch, guck mal, das ist doch ein absolut tolles Thema für Chefsache. Ja? Ja. Das muss der Chef auf alle Fälle wissen. Ja? Gerne an mich wenden. Das Gleiche ist auch, wenn einer sagt, Mensch, ich habe hier ein bestimmtes Thema, diese Berufsgruppe ist dementsprechend stressgefährdet, an mich wenden. Und dann schauen wir, was wir machen können, ob wir daraus nicht ein eigenes Buch machen.
Klasse, finde ich gut. Also ihr seht natürlich, Peter, ihr habt ihn jetzt ein Stück weit kennenlernen können, in den entsprechenden Shownotes verlinkt. Ich habe sowohl das Buch Mach, was dein Herz dir sagt vom Metropolitan Verlag mit reingelegt. Ich habe das aktuelle Buch mit Aschenputtel verträgt Business mit reingelegt und Buchenau Comedy, damit ihr sein Comedy-Programm, über das wir gesprochen haben, auch seht, genauso wie den Wikipedia-Beitrag. Dann seht ihr nämlich die anderen Serien, über die wir jetzt heute gar keine Zeit hatten, auch noch und könnt mal einen Blick drauf werfen. Ich freue mich wie immer, wenn ihr eine ordentliche Rückmeldung gibt und sagt, wie hat euch diese Folge gefallen, und wenn ihr auch sonst Fragen habt und weitere Ideen, immer ran. Ihr weißt, ich höre dazu. Lieber Peter, an dich herzlichen Dank, dass du dir diese halbe Stunde heute für uns genommen hast, dich vorgestellt hast. Und ich freue mich auf alles Weitere, was noch kommt, und hoffe, dass wir uns bald mal im realen Leben treffen. Vielleicht und gerne auch auf ein Bierchen.
Du, schade, Bamberg haben wir leider nicht mehr im Programm. Aber vielleicht, wenn ich wieder mal in Bamberg bin, dann lade ich dich ein, gerne.
Franken ist groß, das kann auch Würzburg oder Nürnberg sein. Immer gut. Ne? Ich danke dir von Herzen. Alles Gute und liebe Zuhörenden, bis bald.
Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen unter www.rhetorik.me.